zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es ist Sonntag, der 10. Mai, 14.46 Uhr. Hier ist wieder Distanz und Globia, euer Lieblingspodcast mit Folge 239. Herr Polas klingt heute ein bisschen nach Radiosprecher. Warum, weshalb, wieso, das erklären wir gleich. Und außerdem natürlich die Frage, warum er aussieht wie eine zertretene Capri-Sonne. Das werden wir alles gleich erörtern. Der Herr Städt sitzt mir gegenüber zu Hause in aller feinster Frische. Ist das Babyblau? Also ist auf jeden Fall ein bläulicher Sweater. Und er sieht frischer aus denn je. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Herr Städt, es ist schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Mir geht's deutlich besser. Und es sind zwei Lügen in deiner Ansage. Ich sehe nicht frisch aus. Auf jeden Fall nicht frischer denn je.
Ach, na ja.
Und die zweite Lüge, ach nee, das habe ich vergessen. Müsste ich mir jetzt nochmal anhören. Das können andere machen und versuchen, die Lüge zu finden. Nein, also mir geht's besser. Könnte besser sein. Ich habe die letzten Tage ging es mir nämlich nicht so gut.
Was war los?
Ja, das ist eine gute Frage. Es war jedenfalls so, dass mein Verdauungssystem nicht so wollte, wie ich das wollte. Und war sehr unangenehm und es war sogar mit Fieber begleitet. Also es war wirklich richtig blöd.
Montezumas also, Rache.
Nee, anders. Also wie gesagt, das ist ja Montezumas Rache ist ja selten mit Fieber begleitet.
Ja. Naja, ja. Aber das klingt so, also wenn du das so beschreibst, also das ist natürlich jetzt wieder Pocket-Diagnostik, das klingt so nach Lebensmittelvergiftung so ein bisschen.
Ja, wer weiß, also schwer zu sagen, jedenfalls ich war damit ein paar Tage beschäftigt, Heute ist der erste Tag, wo es wieder einigermaßen besser ist und vor allem, das habe ich noch nie gehabt, es war so schlimm, also zu einem kurzen Zeitpunkt, dass ich mir eine Verspannung im unteren Rücken zugezogen habe. Und zwar so dolle, dass das wirklich ein Problem war. Also es tat richtig weh. Und heute ist das erste Mal wieder so, dass es nichts mehr weh tut.
Ich hinterfrage das jetzt nicht im Detail, woher die Verspannung im unteren Rücken kam.
Also ich befürchte, dass es daran lag, dass ich halt viel im Bett lag.
Ah, okay. Ja, doch, das kenne ich auch.
Und das dann einfach irgendwie sich so zuzieht und der Körper nimmt halt dann so eine Schutzhaltung ein.
Ja.
Und dann verspannt sich das immer weiter, bis man dann irgendwie mal was Lockerndes tut.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist immer nicht so schön. Ja. Aber es ist schön, dass es dir wieder offensichtlich wieder gut geht. Oder besser
geht. Das ist es.
Ja.
Genau. Und also jetzt weiß ich wieder, eine Korrektur muss ich noch bringen aus deiner Anfangsmoderation. Es ist kein blauer Sweater, es ist mein Schlafanzug.
Ah. Ah ja.
Ja, weil ich auch nach wie vor immer noch so ein bisschen der Ruhe fröne. Oder wie sagt man, ich nehme mir die Zeit, mich noch auszuruhen, damit es jetzt nicht gleich wieder losgeht. Ja.
Aber eine Windel brauchtest du nicht?
Nee, so schlimm war es nicht.
Gut. Ich hatte nämlich wirklich einmal Norovirus, da war es wirklich 5 vor Windel, das war nicht schön. Da lag ich wirklich auch über Weihnachten im Bett. Da bin ich zu meinen Eltern gefahren, dann weil ich nicht alleine sein konnte einfach. Weil mir jedes Mal auch, wenn ich dann auf dem Klo war, der Kreislauf durchgerutscht. Also das war wirklich nicht witzig, muss ich sagen.
Nee, das ist dann auch nicht mehr schön. Also das ist dann auch nicht mehr lustig, das stimmt schon. Ich meine, wir machen uns ja permanent lustig über solche Dinge, aber das ist dann halt nicht mehr lustig.
Ja, naja, es gibt so verschiedene Abstufungen von lustig. Und das war es dann schon nicht mehr, ja. Egal, es ist...
Wie geht's dir denn?
Ja, ich bin ein bisschen durchgewolft, wenn man das so bezeichnen kann. Nee, wir hatten ja in der letzten Woche das A Cappella Festival, was wir hier bestritten haben. Und das kam gestern zu einem Höhepunkt und seinem Ende, für dieses Jahr zumindest. Und das war sehr schön, ging dann mit einer Party einher, die dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich dann so gegen 4 ungefähr geschlafen habe. So ungefähr fühle ich mich auch. Aber das war es wert, denn wir haben einerseits viele alte Bekannte wieder getroffen, die zum Abschlusskonzert dann meistens irgendwie dann doch nach Leipzig kommen und sich das anhören. Es war ausverkauft, also 2000 Leute im Gewandhaus, das ist schon auch immer wieder geil. Und allgemein wird es ein Festivaljahrgang, der im Prinzip so ein bisschen die ganzen Corona-Kopfschmerzen, die man die Jahre vorher immer noch mitgemerkt hat, die Auswirkungen, ein bisschen hat vergessen gemacht. Denn wir hatten vorher, also sagen wir mal, es war halt einfach vorher immer mal so ein bisschen problematisch, was so Auslastung angeht, weil Vorverkäufe nicht mehr so liefen, weil eben auch Abendkassen nicht mehr so, ja, auf einmal nicht mehr so liefen. Und dieses Jahr war das erste Festival seit Corona, wo wir das Gefühl hatten, man hat eigentlich davon nichts mehr gemerkt. Also es waren fast alle Konzerte wirklich rammelvoll, mit Ausnahme von dem Konzert am Montag, was aber verständlicherweise ein bisschen gefärbt war durch das, was hier passiert ist in Leipzig. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Auch bei uns und beim Festival. Wir haben uns aber letztendlich dann doch dazu entschieden, das durchzuführen, weil unserer Meinung nach einfach die Gemeinschaft und auch das Verarbeiten durch Musik einfach eines der Werkzeuge ist, die man dafür im Köcher hat, um eben auch mit solchen Ereignissen umzugehen, so beschissen und dämlich die auch sein mögen. Von daher haben wir uns da auch so entschieden, das eben durchzuführen, das Konzert, und das haben die Leute auch verstanden. Und war dann irgendwie, es hatte eine besondere Stimmung dadurch, weil das Programm, was das Ingenium Ensemble an dem Tag gesungen hat, hieß Journey Through Life oder The Journey of Life oder so in der Richtung, also wirklich von Geburt bis ins Paradies nach dem Tod sogar, musikalisch sind sie gegangen und haben dann also die zweite Zugabe, im Prinzip Leipzig und seinen Bürgern und allen, die da irgendwie zu Schaden gekommen sind, gewidmet. Das war irgendwie ein sehr zu Herzen gehender Moment, der fast endete wie in den Passionen in der Thomaskirche, dass nämlich sich eigentlich, obwohl vorher der Applaus sehr ausgiebig war, nach der zweiten Zugabe erstmal keiner getraut hat zu klatschen. Also es war dann wirklich erstmal bestimmt 10, 15 Sekunden Stille. Und das hat für einen wirklich sehr anrührenden Moment gesorgt, der auch wirklich noch länger nachgehallt hat und auch noch länger nachhallen wird. Und ansonsten haben wir wirklich tolle Konzerte erlebt dieses Jahr. Und es ist immer wieder einfach so ein, also bei allem Stress, den das macht und bei allem, also bei allem, wie das auslaugt natürlich so im Laufe einer Woche. Du hast abends Konzerte, dann gehst du hinterher meistens noch mit in die Lounge und unterhältst dich mit den Künstlern, triffst Leute und am nächsten Morgen bist du dann wieder Mode und dann im Prinzip abends dasselbe und das halt über 10 Tage. Das schlaucht dann schon irgendwann auch einfach, weil du auch immer in der Verantwortungsposition bist. Ne? Du bist ja immer Ansprechpartner. Egal, was die Leute haben, ob sie jetzt das Klo nicht finden, wenn du identifizierbar bist als Veranstalter oder als Intendant, dann bist du auch immer fällig, wenn es Fragen gibt. Und das ist einfach, das ist auch anstrengend über die Zeit, aber das ist es so wert, irgendwie jedes Jahr wieder. Und wir machen das so, so gerne, weil einfach, es ist ein bisschen eine komische Family, die A Cappella Family, aber es ist eine Family. Also es ist natürlich so ein bisschen die Nische der Nische der Nische. Ja, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Das macht die Familie so ein bisschen quirky, aber die ist halt dadurch auch sehr eng zusammengeschweißt und das ist irgendwie sehr schön. Und von daher war das auch dieses Jahr wieder eine wirklich, wirklich schöne Sache und lässt mich dann mit dem Schlafmangel der heutigen Nacht auch noch eine ganze Weile gut umgehen. Und wir haben dann gestern noch lange getanzt, es gab Essen, es wurde gegrillt, gab noch länger Party, man hat sich nett unterhalten und ist dann irgendwann im Dämmerlichte nach Hause gelaufen.
Im morgendlichen Dämmerlicht?
Ja.
Okay, das ist ziemlich, ziemlich toll. Hast du heute Vormittag noch Termine gehabt?
Nur diesen. Glücklicherweise, weil letztes Jahr habe ich den Fehler gemacht, und es war wirklich ein Fehler, zuzusagen, dass ich mit meinem Chor am Tag nach dem Abschlusskonzert einen Gottesdienst mache. Und aus diesem Fehler habe ich gelernt. Das war eine scheiß Idee.
Wir haben ja danach auch aufgenommen, glaube ich sogar.
Ja, das kann sein.
Oder davor, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall kurz da drumrum, und da hast du schon gesagt, dass es eine absolut dämliche Idee ist.
Ja, ja. Also sagen wir mal, der Gottesdienst war dann schon gut und alles, aber da habe ich mich dann doch noch mal ein bisschen anders gefühlt als heute. Das ist ja dann auch wieder das, da bist du ja dann gleich in der nächsten Verantwortungsposition. Also irgendwann besteht das Leben dann aus Druck, nicht auf der Bühne zu stehen und zu singen, sondern aus Druck, weil man halt verantwortungsvolle Positionen hat und da, dem ja auch gerecht werden will. Ja, man möchte sich ja nicht nachsagen lassen, dass man Opfer des Peter-Prinzips geworden ist und in die Unfähigkeit befördert wurde.
Nee, genau. Und es ist ja auch so, dass das schade ist darum, dass man am nächsten Tag nicht noch diesen, ich sag jetzt mal Erfolg, kann man es schon nennen, den ihr da jedes Jahr habt, genießen kann, weil man schon wieder mit dem Kopf völlig woanders steckt.
Ja, wobei ich sagen muss,
ist doch schade drum.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen prätentiös, aber ich realisiere das gar nicht so in der Form ganz oft. Also es geht mir auch bei erfolgreichen Konzerten so, weil man natürlich immer, also man ist ja darauf getrimmt, irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen und zu gucken, was müsste man nächstes Jahr vielleicht noch anders machen. Das heißt, ich nehme das schon wahr als erfolgreiche Veranstaltung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da 4 Tage brauche, um das zu verarbeiten, weil irgendwie, ich kenne es ja kaum anders. Also seit ich bei Amakord bin, gehört dieses Abschlusskonzert halt dazu. Und die Party danach, das ist halt immer so der Moment, wo man das irgendwie mal verarbeitet und mal alles, was dann sich so aufgestaut hat, über die Woche mal rauslässt. Und dann ist auch irgendwie gut. Ich meine, klar, so die Tage danach, da merkst du schon, es ist jetzt nicht mehr A cappella. Also da hast du einfach deutlich mehr vom Tag. Aber es ist an und für sich jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie also auf die Schulter klopfe oder so. Gar nicht. Auch wenn man das vielleicht sogar mal könnte. Aber dafür gibt es auch einfach zu viele andere Dinge, die dann direkt wieder wichtig sind danach, die dann auch gemacht werden müssen. Also so richtig runterkommen und das verarbeiten, mache ich dann meistens wirklich erst im Urlaub. Wenn der dann ja erst im Juni oder Juli ist.
Ich rede nicht davon, dass man jetzt 4 Tage lang nur sich beweihräuchert, sondern einfach am nächsten Morgen mal aufstehen oder eben nicht und sich zu überlegen, ja, das war schön. Jetzt geht's weiter. Aber einfach nur diesen Moment zu haben, durchzuatmen. Ja. Dieses Durchatmen, und dafür muss man, das hat ja auch mal ein bedeutender Leipziger HNO-Arzt gesagt, der Michael Fuchs, dass das gerade nach so auch sportlichen Auftritten, die nicht nur sängerisch sportlich sind, sondern auch überhaupt vom Körper, dass nicht verkehrt ist, einmal sich zumindest ein paar Stunden einzuräumen zum Durchatmen.
Deswegen lassen wir ja nach dem Festival normalerweise die Woche auch frei, weil wir es auch brauchen. Ja. Weil das, was man natürlich sieht am Ende, ist diese Woche voller Konzerte. Was man nicht sieht, ist, dass die 4 bis 8 Wochen vorher, also rein organisatorisch einfach wirklich krass und intensiv sind, um nicht zu sagen die Hölle, weil einfach so viele Dinge noch natürlich gemacht werden, eingetütet werden, es muss noch organisiert werden, es muss Korrektur gelesen werden, es müssen Dinge in Druck gegeben werden, es müssen Grafiken freigegeben werden. Also es sind so viele kleine Dinge, die man mitunter gar nicht sieht, die dann irgendwie noch gemacht werden müssen. Und es ist ja immer so, ich meine, jeder, der irgendwas schon mal organisiert hat oder in einem Betrieb vielleicht arbeitet, es gibt ja immer irgendwo Verzögerungen im Betriebsablauf. Es ist ja selten so, dass das alles einwandfrei durchgeht und es keine Probleme gibt, sondern es gibt ja immer irgendwo Hürden, die genommen werden müssen. Und das sorgt dann halt dafür, dass ein schon enger Plan eben noch enger wird, und dann gibt es halt auch, also dann wird es halt auch mal stressig. Das ist eigentlich das, dieser Rattenschwanz, den man dann mit in diese Woche reinzieht, weswegen es dann am Ende wirklich auch einfach schlaucht. Das ist aber, glaube ich, eher der Grund, warum es dann wirklich auch die Pause mal braucht, weil du einfach einen Kopf freikriegen musst, weil vorher war alles A cappella für 3 Monate, und jetzt ist es dann auch gut, wenn mal eine Woche lang nicht alles A cappella ist.
Wenn man auch mal Orchester mit dazu nehmen darf.
So, genau. Ja, ich, also...
Kannst du das, können wir das als Folgentitel nehmen? Alles A cappella?
Sehr gern. Für mich ist wirklich, das klingt irgendwie kitschig, glaube ich, aber für mich ist wirklich das befriedigendste Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, die Leute hatten eine gute Zeit. Und ja. Den Eindruck habe ich, also vor allem auch beim Abschlusskonzert des Öfteren, dass das eben was ist, was auch wirklich wertgeschätzt wird. Und ich sag mal so, wir machen es jetzt nicht für die Anerkennung, sondern wir machen das, weil wir das natürlich gut finden irgendwie auch. Aber sagen wir mal so, dieses Wertschätzen und diese Anerkennung, die wir hier erfahren, die sorgt natürlich dafür, dass man eben auch mal über eine Grenze hinausgeht vielleicht und eben nicht sagt, ich mache jetzt hier Dienst nach Vorschrift wie ein Beamter und gehe dann 17 Uhr nach Hause, sondern ich sitze dann eben vielleicht doch mal bis noch 23 Uhr und gebe noch ein Interview und schreibe hier noch was und telefoniere dort nochmal nach. Und das, also dafür ist das schon wirklich wertvoll.
Das glaube ich sehr, sehr gern. Freut mich, dass du so positiv da rausgegangen bist jetzt aus diesen 12 Wochen.
Ja, doch, also es ist am Ende wirklich, glaube ich, das Wissen darum. Also wir haben ja, wer das vielleicht nicht ganz verfolgt hat, kurzer Abriss, es tut mir leid, ich schwafel heute viel wieder über Capella, das hat man letzte Woche schon, aber es ist also, wir haben ja dieses Jahr den Wettbewerb mal ausgesetzt, weil in den letzten Jahren das sich abgezeichnet hat, dass, sagen wir mal, die Bewerbungszahlen, was Nachwuchsensembles angeht, mindestens stagnieren, wenn nicht leicht zurückgehen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist erstens, wie gehst du damit um? Und zweitens, woran liegt's? Und die zweite Frage, die können wir nicht abschließend beantworten, weil es einfach wahrscheinlich ein multifaktorielles Problem ist. Das heißt, über Corona haben die schon auch mitgekriegt, dass, sagen wir mal, der Künstlerberuf jetzt nicht der allerstabilste ist, weil du halt gesellschaftlich schon ziemlich als Erster auch fallen gelassen wirst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Dann hast du einfach ja nicht proben können. Also auch das haben wir in den Jahren nach Corona, als dann wieder Festivals möglich war, gemerkt, dass Gruppen einfach mit Defiziten gekommen sind, beziehungsweise wirklich auch gesagt haben, wir konnten jetzt ein Jahr nicht proben. Wir müssen erstmal aufholen. Also wir können uns so keiner Konkurrenz stellen. Dann ist überhaupt die Sinnhaftigkeit von Wettbewerben so ein bisschen eine Frage. Ne? Früher hast du Wettbewerbe gebraucht, um im Prinzip bekannt zu werden, um von Agenturen entdeckt zu werden. Das ist in Zeiten von Social Media eine Frage, inwieweit das wirklich noch so ist. Auch wenn natürlich die Reputation, die unser Wettbewerb hat, eine sehr, sehr gute ist nach wie vor. Trotzdem ist das sicherlich auch ein Faktor. Aber was wir daraus gemacht haben, das macht mich schon ein bisschen stolz, weil wir haben das im Prinzip umgewidmet von Wettbewerb zu Academy für dieses Jahr, wollen aber perspektivisch natürlich gerne auch wieder ein Wertungssing machen. Aber wir haben jetzt halt im Prinzip dieses Konzept, um eben sagen zu können, die Gruppen, die nach Leipzig kommen wollen, die kriegen halt trotzdem was geboten, was Tolles auch geboten, weil die Academy war kostenlos, wo dann eben die eigentlichen Jurymitglieder, die den Wettbewerb bewertet hätten, dann eben Workshops geben, mit den Gruppen arbeiten und dann also wirklich auch ein Bildungsangebot schaffen, dass die was mit nach Hause nehmen können und was Substanzielles mit nach Hause nehmen können. Das ist wirklich irgendwie eine tolle Sache gewesen, dass wir das jetzt so mit an der Hand haben. Und das, das freut mich. Aber den Wettbewerb, den wird es deswegen nicht mehr geben, sondern wir gucken jetzt einfach von Jahr zu Jahr und schauen, wie die Bewerbungs- und Bewerberlage ist. Es ist ja auch immer so, wir sortieren ja vor. Also wir lassen jetzt nicht jeden ins Hauptfeld. Wobei das immer übermäßig streng klingt, so ist es jetzt wahrscheinlich gar nicht. Aber es ist schon so, dass wir erstmal eine Bewerberlage brauchen, die uns auch, also sagen wir mal, die man auch guten Gewissens einem Publikum vor die Nase setzen kann. Und dann auch eben eine Menge, in der sich ein Wertungssing lohnt.
Wir hatten hier gerade Besuch, wie man vielleicht gehört hat.
Wir haben einen Flitzer im Hintergrund.
Ja. Man hat sich hier gerade ein Papier geholt zum Malen.
Ah ja.
Ja, also wer weiß, vielleicht gelingt es dir ja sogar, oder ist es dir gelungen, wenn man das hört, ist es, ich hoffe, es hat jetzt nicht zu sehr sozusagen deine Rede abgeschnitten. Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen leiser machen. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das war, kannst du ja mal gucken.
Das wird sicherlich kein Problem sein.
Das ist immer interessant, wenn man so, wenn ihr die Regieanweisungen mithört, die wir uns gegenseitig zusprechen, ne? Weil wir schneiden ja nichts. Ne?
Eigentlich
also
nicht.
Also ich sowieso nicht. Ich sowieso nicht. Das macht ja immer der Herr Polas.
Ja. Wenn er die Zeit findet und es nicht vergisst, obwohl er es machen soll.
Naja. Also ich meine, das ist ja sowieso das Verrückte, dass ich hier gar nichts schneide. Ich nehme ja hier nur auf und das mache ich ja meistens unpünktlich noch dazu. Also,
wobei es ja heute
schon schwer.
Heute lag es ja eher an mir.
Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe mein Handy ja nicht geladen.
Achso, ja, na gut. Geschenkt. Herr Stett, weil wir beim Thema sind, deine drei liebsten A-Cappella-Stücke.
Eieiei. Das ist schwierig. Weil das die A-Cappella-Stücke, das schließt ja sämtliche Chorwerke mit ein.
Das ist korrekt. Naja, aber wirklich A Cappella. Also jetzt kommen wir nicht mit Harmollmesse, da ist nämlich Orchester dabei.
Also das schwankt. Das ist schwer zu sagen, weil man kann nicht jedes Werk zu jeder Zeit immer singen. Und ich kann auch nicht jedes Werk zu jeder Zeit immer hören. Und meistens, also ganz oft habe ich es bei mir beobachtet, dass die Stücke, die ich lange nicht musiziert habe, die ich aber sehr gerne mag, dass die dann auf dieser Skala sehr weit nach oben rutschen oder sich selber nach oben befördern aufgrund der Zeit, die sie nicht gesungen wurden durch mich oder gehört. Oder die überhaupt zu selten bisher gesungen wurden und andere rutschen nach unten, nicht weil ich sie nicht mehr leiden kann, sondern weil ich sie oft genug gehört habe. Ich mag sie trotzdem immer noch sehr gerne. Allerdings ist es jetzt nicht so dieser Druck, dass man sie endlich mal wieder hören oder singen möchte. Ich fange jetzt einfach mal an, die Stücke aufzuzählen, die mir in letzter Zeit so durch den Kopf gingen. Und zwar von Gustav Schreck, Führe mich.
Ha!
Sehr selten gesungen, leider. Großartiges Werk. Leider auch ein bisschen länger.
Weißt du, welcher,
ist ein sechsstimmiges Chorwerk.
Weißt du, welcher Chor das gerade singt, das Stück, und wer das im Repertoire hat und gerade auch wieder gesungen hat, öffentlich?
Thomaner Chor?
Meiner.
Wirklich?
Ja.
Ach, wenn ich das gewusst hätte.
Soll ich dir da mal eine Aufnahme zukommen lassen, Herr Stett?
Das wäre schön. Das wäre schön, weil ich kenne nur eine Aufnahme bisher davon. Und die ist vom Vorgänger des Collegium Thomanum entstanden. Nämlich von unserem Sommerklänge-Projektchor 2016 oder 17. Entweder 16 oder 17 war das. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem dieser beiden Jahre. Und also wir haben in beiden Jahren ein Projekt gehabt, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem das halt zur Aufführung kam, das Werk.
Ja.
Und es müsste noch eine Aufnahme aus einer Motette geben. Aber das ist mir unbekannt, welche das war. Das kann ich gerade nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu tief blicken lasse, aber du wirst es dieses Jahr noch hören, das Stück live.
Ich? Ach so, nee, das ist überhaupt nicht zu tief geblickt. Da können wir doch auch nochmal drüber reden, vielleicht nächste Woche.
Ja.
Aber das ist doch sehr, sehr schön, da freue ich mich drauf.
Genau, also wir haben das jetzt gerade zur Open Stage auch gesungen, das begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile, weil es mir eben geht wie dir. Ich finde das Stück so geil und es wird so selten gemacht, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht warum. Weil Gustav Schreck, also wahrscheinlich ist sein Stille-Nacht-Satz der bekannteste von ihm, könnte ich mir vorstellen. Sein Oratorium, Christus der Auferstandene, was ich eigentlich singen sollte, aber dann leider krank absagen musste, mit dem Sächsischen Kammerchor, das hätte ich gerne gemacht, ist auch krasse Musik, also ein unfassbar unterschätzter Dirigent, ein unfassbar unterschätzter Komponist, finde ich, und Führe mich ist eine der schönsten Choralmotetten, die es so gibt, finde ich.
Ja.
Man hat ja manchmal das Gefühl bei Stücken, die Leute haben in dem Moment wirklich von oben kurz eine Nachricht gekriegt.
Ja.
Und das hast du bei Bach regelmäßig, aber es gibt eben auch andere Meister, also Mauersberger zum Beispiel mit Weihnacht, das ist auch so ein ähnlicher Fall. Das sind einfach so once in a lifetime Stücke, die einfach geil sind und nicht sterben werden. Bin ich überzeugt, dass das auch in 100 Jahren, 200 Jahren noch geil gefunden wird, die Musik.
Also das hast du moderatorisch mal wieder sehr gut hinbekommen, weil ich jetzt Zeit hatte nachzudenken, und zwar sind mehrere Stücke mir eingefallen in der Zeit, in der du gesprochen hast. Und ich muss mich jetzt entscheiden. Ich teile mal meine Gedanken. Also, ich habe jetzt einige A Cappella-Werke auch verwendet, die wir auch selber schon gesungen haben und welche, die ich vielleicht gerne mal selber gesungen hätte, die jetzt aus dem Chor rausgehen. Und man nehme bitte die in völlig wahlloser Reihenfolge an. Ja. Also überhaupt, auch mit Gustav Schreck, diesem Werk und so. Und zwar, das Lied vom Nichtverstehen von Maybe Bob haben wir leider nie gesungen. Hätte ich gerne mal gesungen, aber ist immer sehr aktuell, nach wie vor. Und trifft sehr vieles genau ins Schwarze. Kann man sich wirklich mal anhören. Dann auch auf selber einer Ebene das Lied Laut sein. Das ist auch von Maybe Bob. Auch sehr, sehr gut. Ist von Maybe Bob, ne?
Das kenne ich nicht. Das kann schon sein, ne?
Ja.
Klingt danach.
Genau. Auch sehr, sehr gut. Geht in die gleiche Richtung. Ist zu Corona entstanden. Oder kurz davor. Kurz davor ist es entstanden. Es gab dann zu Corona nochmal ein Remake davon. dann, was ich selber sehr gerne schon gesungen habe und jederzeit immer wieder höre gerne und selber singe, ist das Lied Ein Engel von den Wise Guys. Und dann war es noch ein viertes Stück, noch ein weiteres Stück, was mir eingefallen ist. Das ist mir jetzt aber, während ich gesprochen habe, schon wieder entfallen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne auch A Cappella-Werke, die jetzt nicht in dem Sinne klassische Chormusik sind, sondern eben wirkliche A Cappella-Gruppen-Werke.
Ja.
Und diese gehören dazu, die ich gerade aufgezählt habe. Und gerne würde ich einige davon wieder singen.
Das glaube ich dir gerne, da sind nämlich wirklich schöne Stücke dabei. Das ist ja das Faszinierende an der A Cappella-Szene, da ist ja wirklich von bis alles drin. Also da kannst du ja wirklich von Chormusik aus dem 14. Jahrhundert bis hin zu A Cappella-Gruppen à la Wise Guys, Maybe Bob etc., da ist ja so viel Spektrum auf der Skala und das ist ja unfassbar cool. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie und was du da ausgewählt hast. Und weil ich gerade von der Musikgeschichte sprach, ein kurzes Update vielleicht, bevor wir so langsam schon zum Ende kommen, denn Herr Stett hat spontan, sagen wir mal, Issues ein bisschen bekommen, zeitlich und an anderer Stelle. Das heißt, wir machen es nicht ewig heute. Das bringt mich dazu, dass, also ich habe es jetzt schon zwei, dreimal gesagt, aber jetzt stimmt's wirklich, mein Buch in den letzten Zügen liegt. Ich bin in der letzten Korrekturphase. Es ist, ich habe die Grafik vorliegen, ich habe das Innenleben vorliegen, ich weiß, wie es aussehen wird. Es geht jetzt nur noch einmal darum, alles sich durchzugucken und final abzusegnen. Und dann geht das Ding in Druck. Und wenn das Ding im Druck ist, dann sind es ungefähr zwei Wochen, die es noch dauert. Und dann hat der Herr Polas ein Buch rausgebracht. Das fühlt sich sehr komisch an.
Ja, das glaube ich total. Das glaube ich sofort, vor allem, weil so viel Arbeit dahinter steckte. Und da wirst du dich sicher auch sehr freuen, wenn es dann angekommen ist, das dann in Realität auch haptisch zu erleben.
Auf jeden Fall werde ich das. Ich habe ansonsten noch eine Empfehlung für euch, von der ich hoffe, dass ich sie nicht schon mal irgendwann losgeworden bin. Das ist die Serie Succession. Kannst du dich daran erinnern, dass ich das schon mal empfohlen habe? Kürzlich vielleicht?
Nee.
Läuft auf HBO Max, fantastische Serie, kann ich nur empfehlen. Geht um eine Familie, um einen Milliardär, der ein Medienimperium sich erschaffen hat und um die Nachfolge dieses Milliardärs, um das sich die Kinder sehr bemühen, das sind vier. Und da geht es ziemlich drunter und drüber, ist unfassbar unterhaltsam. Es sind wahnsinnig geile Locations, an denen gedreht wurde, weil es eben eine Familie mit sehr viel Geld ist. Ja, also da sind die schönsten aller schönsten Orte zu sehen. Und das sagen wir nicht, oder das sage ich nicht, weil ich von HBO da irgendwie bezahlt werde, sondern weil ich das wirklich aus dem innersten Herzen sehr gut finde. Also die ersten zwei Folgen habe ich gebraucht und dann hat es mich echt gefesselt, muss ich sagen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ansonsten, Herr Stett, hast du noch irgendwas, was du loswerden musst, bevor, sagen wir mal, die technische Limitierung dich wieder aus dem Geschäft reißt?
Also außer, dass es mich natürlich wahnsinnig ärgert, dass mich die technische Limitierung gerade aus dem Geschäft reißt, ja. Man muss auch dazu sagen, es ist auch eine organisatorische Limitierung gewesen jetzt. Man hätte das verhindern können. Also mir geht einfach der Saft aus, schlicht und ergreifend. Ja. Und zwar von den Kopfhörern. Wir haben uns jetzt gerade noch darüber unterhalten, dass wir wenig schneiden. Jetzt davor habt ihr einen Schnitt erlebt, den ihr vielleicht gar nicht gemerkt habt.
Da muss man aber sagen, wir haben ja im Vorhinein schon eine ganze Weile telefoniert, aber das hatte auch einen guten Grund. Also das war jetzt nicht einfach nur, weil wir uns mal wieder hören wollten, sondern da gab es Dinge zu planen, große Dinge zu planen. Von daher
große Dinge.
War das nötig.
Sehr, sehr große Dinge.
Ja. Also wir wünschen euch eine fantastische Woche. Ich schließe mit dem nächsten Gedicht aus der Reihe von Ritter Fips von Heinz Erhardt. Und damit wünschen wir euch einen schönen, hoffentlich sonnigen Start in die Woche mit wenig Wind und Regen.
Dem schließe ich mich an. Ich wünsche euch natürlich wie immer alles Gute und seid fein lieb zueinander.
Genau. Ritter Fips und das Geigenspiel. Mit falschen Tönen, doch nicht feige, strich Fips die Saiten seiner Geige, bis ihm die Mutter sagte: Fips, ich tret nicht gern dir auf den Schlips, doch darf ein Fips von Fipsenstein nicht bloß ein kleiner Geiger sein. Du bist der Mitwelt Größeres schuldig. Na schön, sprach da der Sohn geduldig. Ich weiß was Größeres. Ich latsche zu Meister Bim und lerne Bratsche. Schlussfolgerung. Man kann des größeren Hohlraums wegen weit mehr noch in ein Cello legen. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.